Also immer, wenn der Kollegentratsch stimmt, dann haben wir eine Gemeinsamkeit. Mhm. Und zwar sind wir beide Tennis verrückt. Mhm. Sie jedenfalls früher, ich heute. Mhm. Wer waren denn Ihre Idole?
Naja, ich habe Tennis gespielt in der großen Zeit. In der
selber
Tennis
gespielt?
Auch viel. Ja, ich habe 8 Jahre Tennis gespielt. Okay. In der DDR. Mhm. Also was auch nicht viele Leute wissen.
Nee.
Das war natürlich ein Nischensport. Aber ich habe 8 Jahre von meinem 8. Lebensjahr an Tennis gespielt. Und war und bin immer noch ein riesen Pete Sampras-Fan.
Okay.
An den sich vielleicht... Also
doch, ich kann mich auch daran erinnern.
Großer... Schwarze Haare, sehr stark behaart auch, aber damit hat es nichts zu tun. Der bewegte sich einfach wie eine Katze, wahnsinnig geschmeidig. Ach, der hat den ja, Mensch, toll. Und ich hatte den als Poster und habe das Poster abends zum Schlafengehen nochmal abgeknutscht. Also ein Küsschen gegeben. Ich brauchte einfach, also es war meine Dallera, wenn man so will, eine Beziehung auf Augenhöhe, also parasozial. Und ich war riesen Fan. Ich mochte diesen Sport, ich mag ihn immer noch. Ich habe jetzt aber Angst, ich habe ewig nicht mehr gespielt. Ich müsste eigentlich wieder beginnen, weil ich Spaß dran habe und weil mein Sohn jetzt manchmal so Tennis spielen geht. Aber jetzt das Gefühl, boah, irgendwie da so auf so einem Sandplatz zu stehen und den Ball hinterher zu jagen, ich fühle mich fast zu alt. Also ich jogge jetzt und mache so ein bisschen Gedöns, aber eigentlich hätte ich Lust, wieder Tennis zu spielen.
Sind Sie ihm dann mal begegnet, dem Pete Sampras?
Nee, das war lange, lange vor meiner Zeit.
Bleibt er auch so groß und behaart in Ihrer Erinnerung?
Ja, ich glaube, er ist mittlerweile nicht mehr so behaart, leider. Also, und zwar
fallen die aus
punktuell
mit der Zeit?
Brusthaare oder Rückenhaare, da will ich mir nicht so, das wisst ihr Männer besser, das kann ich nicht so beurteilen.
Ich finde, es werden immer mehr Haare, oder? Im Alter bei Männern.
Am Körper, aber ich spreche jetzt auch über die
Kopfbehaarung.
Ohr,
Nase, so, egal.
Ich hatte es jetzt punktuell mit der Kopfbehaarung bei Pete Sampras. Ich hatte letztens ein Foto gesehen.
3 nach 9 erreicht der große intellektuelle.
Da fragen sich die Leute schon, ist es das, worüber sie reden im Tagesschau-Studio? Ne? Wenn die Tagesthemen beginnen und die Tagesschau-Sprecher stehen auf der einen Seite und die Tagesthemen-Leute auf der anderen, ne? Worüber reden sie? Körperbehaarung.
Ja, ich glaube, über Körperbehaarung haben wir nicht gesprochen, aber sonst haben wir relativ viel besprochen immer.
Ihr seid ja aber nur für kurze Zeit
leider
Kolleginnen gewesen.
Ja, ich habe mich schon gefragt, ne? Warum hat sie aufgehört, kurz nachdem ich angefangen habe? Hat es was mit mir zu tun?
Und zu welchem Schluss sind Sie gekommen?
Also, wir haben lange gesprochen und du hast mir erzählt, was du noch alles machst in deinem Leben und was du eben auch für Leidenschaften hast. Und das sind ja auch die Pferde, aber auch der Garten.
Guck mal, hier sehen wir euch.
Und so weiter und so fort. Und das war die erste Sendung. Ich war so wahnsinnig aufgeregt. Und Judith war eigentlich meine Mentaltrainerin. Du hast mich durch diese Sendung therapiert. Also, das war unglaublich. Hätte ich nie erwartet. Aber da steht dann diese Frau und sagt schon vorher, was hast du gesagt? Ich kriege es immer nicht mehr richtig zusammen. Ich erzähle es 1000 Mal und denke, das hat sie gar nicht gesagt. Denk an den Moment nach dem Sprung, hast du doch gesagt,
ja,
oder?
Ja, ich habe eine Pferdeanalogie benutzt.
Genau.
Weil ich reite ja auch, also ich springe ja, ich bin Vielseitigkeitsreiterin. Und beim Reiten sagt man immer nicht das Hindernis anfixieren, sondern den Punkt, wo du aufkommst.
Ja.
Also denk dich über den Sprung und stell dir das Gefühl danach vor.
Genau.
Und ich finde, es hilft immer so.
Das,
wenn
das
man
hat sie,
auch ein
das
guter
hat Judith
Tipp.
Gesagt.
Warum sagst du mir das nicht?
Du brauchst das nicht.
Im Opening, also als der Vorspann gong und dann sind wir beide zu sehen und ich noch so, hä? Also ich war intellektuell total überfordert, weil ich ein Interview mit Nancy Faeser vor mir hatte und so. Und du so, denk an den Moment nach dem Sprung. So, oh Gott, was meint sie, was meint sie? Und dann war ich auch schon dran.
Kann Nancy Faeser nicht sein.
Haben Sie das gehört?
Ich hab's gehört.
Jürgen Trittiller hat gesagt, intellektuell überfordert kann man bei Nancy Faeser eigentlich nicht sein.
Wir wollten doch nicht über Politik sprechen.
Man muss sagen, ein weiterer Beleg für die große Zuneigung im Moment zwischen Grünen und Sozialdemokraten.
Ja.
Aus allen Ebenen herrscht.
Außerordentlich, selbst bei
Aber wir müssen uns ein bisschen zusammenreißen, weil in 9 Tagen sind ja Wahlen, 2 sehr wichtige Landtagswahlen. Und wir dürfen eigentlich nicht über aktuelle Parteipolitik sprechen.
Ja.
Aber kleine Ausrutscher sind immer erlaubt. Vor allem, wenn sie so aussagekräftig sind.
Und von Jürgen Trittin vielleicht schon eher.
Also genau. Bin ja ich pensioniert.
Ja, aber eine gewisse Nähe zu den Grünen, glaube ich, kann man ihnen auch heute nicht absprechen. Aber gibt es heute noch irgendwas, was Sie an Judith erinnert, jetzt wo sie weg ist?
Ja, und zwar habe ich eine Kombination aus Bluse und Hose in einem sehr schönen Rot-Orange, Judith.
Also
und
die immer, wenn ich Farben von
du
Judith
hast meine Klamotten geerbt?
Nee, die Klamotten habe ich von Karen geerbt. Also von Karen habe ich tatsächlich zwei, drei Blusen übernommen, weil die hingen da noch. Und dann haben sie gesagt, jetzt zieh mal an und so. Und ich habe gesagt, ach komm, die sitzen so, doch.
Ach komm,
vielleicht ein bisschen
toll.
Enger, aber das geht schon. Und dann bin ich damit los. Und dann kam danach die Redakteurinnen, ist das Karens Bluse? Hattest du eben Karens Bluse? So, ja. Das merken sich die Leute ja, ne? Also was man anhat, also ich ziehe einfach nur sozusagen, für mich ist das Berufskleidung, wir müssen ja was anziehen und können ja hier nicht in T-Shirt und Hose kommen. Aber die rot-orange Kombination, da war tatsächlich fast weinen nach der Sendung, als ich in die Auswertung ging und dann fünf Leute auf einmal sagten aus der Regie, aus der Redaktion, das ist die Kombination von Judith.
Oh.
Das ist die Lieblingskombination von Judith. Ja,
gesagt, ja. Oh,
Kinder.
Schön. Also, was willst du
mir? Du wirst vermisst.
Ich fang morgen sofort wieder an.
Ja, ja. Tessi, was ich mich immer gefragt habe, auch weil ich Judith natürlich ein bisschen kenne, wie kommt ihr nach der Sendung wieder runter? Wie geht Schlafen danach? Ich schlafe nach neun praktisch vor 3 oder 4 Uhr.
Wirklich? Nee. Also es ging mir nach der ersten Sendung mit Judith, war es auch schwierig.
Das wir reden heute über dich und nicht über mich.
Aber tatsächlich, also ich bin ja jetzt, ich wohne ja in Berlin und bin jetzt Hamburg-Berlin-Pendlerin. Und ich hatte vorher, war ich ja Köln-Berlin-Pendlerin bei der Sportschau, die wird ja in Köln produziert. Da habe ich in Köln immer schlecht geschlafen. Obwohl die Kollegen, alles super, das Studio, die Sendung, die Themen. Aber jetzt in Hamburg schlafe ich total. Also da habe ich immer schlecht geschlafen. Da, jetzt in Hamburg schlafe ich immer super. In Hamburg kann ich schlafen wie ein Baby.
Ehrlich? Aber das liegt nicht daran, dass Sie die Stadt nicht so aufregend finden?
Überhaupt nicht. Ich komme ja sowieso erst gegen Mitternacht nach Hause. Und die Tage sind lang und so. Es könnte auch daran liegen. Aber du kannst ja so schon denken, oh Gott, und morgen, was passiert wieder in Gaza? Was passiert wieder in der Ukraine?
Wie
bringen wir das? Wie finden wir die Balance und so? Aber ich schlafe trotzdem. Ich weiß nicht, ob es an Hamburg liegt oder so. Aber ich schlafe. Ich bin ja auch ein Nordi. Vielleicht ist es auch das.
Ohne jede Übung. Also Sie haben keine Schlaftipps oder Schlafübungen, mit denen Sie sich runterbeamen.
Nee, ich denke mal noch mal kurz an Christian Lindner und dann schlafe ich
ein. Simon, Simon wird uns vielleicht nachher erzählen. Simon wird uns vielleicht nachher erzählen, wie man sich mental auf Schlafen.
Wenn du einen Schlaftipp von mir möchtest, kann ich, also in der Sendung wahrscheinlich, ne? Kann ich dir auch in der Sendung
nachher
geben.
Vielleicht zögern wir das noch ein bisschen hinaus, damit keiner hier ein bisschen müde wird. Ja?
Okay.
Aber freu ich freue mich auch wahnsinnig drauf, weil ich.
Schlechter Schläfer?
Ja, ganz schlechter Schläfer.
Nicht und immer schlechter, je reifer?
Nein, ich würde sagen, das ist ein Kontinuum in meinem Leben, das Schlafen.
Ja. Kenne ich auch. Also seit die Kinder kamen, ist es eigentlich, und seit ich beim Morgenmagazin gearbeitet habe auch, ist es eigentlich aus. Aber Hamburg. Kinder, ich sage euch,
verbringt meine
Nacht in Hamburg.
Okay. Ja. Wir gehen dem noch nach, woran es liegen könnte. Sie machen nebenbei, Gott sei Dank, noch einiges mehr. In der nächsten Woche wird es einen Dokumentarfilm geben von Ihnen zur besten Sendezeit am 26. August. Mhm. Ich habe ihn schon gesehen und der Titel ist schon aufwühlend genug, machen wir unsere Demokratie kaputt. Mhm. Und wenn ich Sie fragen würde, tun wir das, wären Sie in der Lage, mit einer kurzen Antwort binär zu antworten.
Ach ja, es ist ja sowieso schwer, über Demokratie zu sprechen. Für mich war Demokratie in meiner Jugend so fast ein bürokratischer Begriff, weil ich wusste, ich bekam das geschenkt, als ich 10 war, als DDR-Mädchen, wusste, die Freiheiten zu nutzen und zu schätzen. Und jetzt denke ich irgendwie, mein Gott, muss ich das in meinem Leben wieder hergeben? Und das tut mir unendlich weh. Und nach meiner Reise durch die Republik und vielen Beschäftigten mit diesem Thema würde ich sagen, wir nagen alle an der Demokratie. Und zwar nicht nur die Extremisten, sondern auch wir Medien, wir Leute in den sozialen Medien. Es geht immer um das krasseste Urteil, die steilste Haltung. Es gibt eine Tendenz, dass wir alle nicht mehr sozusagen mit dem Kompromiss zufrieden sind, den eine Mehrheit gefunden hat, sondern wir bewegen uns immer raus und sagen, ist mir doch egal, ich mache da nicht mehr mit. Und wenn nicht geliefert wird, was ich mir wünsche, dann sind die da oben irgendwie Versager. Mhm. Und stattdessen geht es nur darum, irgendwie noch eine steilere These zu formulieren und irgendwie zu sagen, Nö, ich beachte die Spielregeln nicht.
Und so, Jesse, vielleicht schauen wir uns einen Ausschnitt aus dem Dokumentarfilm an, dieser Ausschnitt spielt im Osten Deutschlands, wo sie auch besonders viel gedreht haben.
Mhm. Jesse Wellmer und der Zustand unserer Demokratie.
Hass, der da wächst, das hat schon eine Dimension, die ist schwer zu tragen.
Der Täter wollte mich umbringen.
Wenn über die Hälfte der Gesellschaft das Gefühl hat, dass sie nicht mehr frei äußern kann, was sie denkt, dann ist das ja schon ein bedenkenswertes Signal.
Also nur, wer es nicht auf die Schnelle nicht erkannt hat, der letzte war, glaube ich, Dieter Nuhr.
Genau.
Davor die Bürgermeisterin von Köln.
Henriette Reker, 2015, Messerattentat.
Ganz genau, dann war es ein Landrat, der mich besonders beeindruckt hat oder besonders berührt hat, weil er im Interview mit Ihnen anfängt zu weinen. Mhm. Und davor, glaube ich, den kannten wir, den Herrn. Mhm. Herrn Scholz.
Mhm. In Dresden zum Wahlkampfauftakt der SPD.
So, das war aber, was wir jetzt gesehen haben und die Beispiele, die wir gehört haben, dagegen ist das, was Sie gerade beschrieben haben, dass wir nicht mehr so richtig geneigt sind, Kompromisse einzugehen und dass wir uns definieren darüber, dass wir was ablehnen, sind das noch lässliche Sünden. Hier ist es ja Gewalt, verbale und tätliche. Mhm. Und da frage ich Sie, waren Sie nicht selber erschrocken, als Sie das gesehen haben?
Ich bin ja losgefahren, wohl wissend, was auf mich zukommen könnte. Und ich bin losgefahren in der Überzeugung, ich möchte mit den Menschen reden und ich möchte erfahren, warum sie so drauf sind und warum sie möglicherweise auch dazu bereit sind, die Demokratie einzutauschen gegen irgendein anderes System.
Zu welchem Schluss sind Sie gekommen?
Es gibt Extremisten, die sind auch bereit, die Demokratie herzugeben. Das ist aber eine sehr kleine Minderheit.
Und der Rest, der so rumgrölt?
Der grölt gerne, der will sich nicht mehr an den Kompromiss halten. Der möchte, dass sich etwas ändert. Es ist mir ganz oft begegnet, dieser Satz, es muss sich jetzt etwas ändern. Es ist so schlimm, die Krisen sind so schlimm, die Inflation ist so. Tausend Sachen, der Krieg, die Waffenlieferung, ganz großes Thema, ne? Frieden in der Osten
Ukraine,
und so. Es muss sich etwas ändern. Und eben das Gefühl, ich darf nicht mehr meine Meinung sagen. In einem Land, in dem die Leute mir ins Mikro ihre Meinung sagen, indem eine Partei plakatiert mit Maulkorb oder Meinung und die Spitzenvertreterin aber in Talkshows seit Jahren sitzt und überall ihre Meinung äußert. Also sozusagen, das ist ja eigentlich ein Widerspruch.
Ich habe, weil mir die Stelle mich so beeindruckt hatte, das auch noch mal abklammern lassen. Das schauen wir uns mal eine Passantin. Die wirkte nicht mal besonders aggressiv. Und die hat sich auch bereit erklärt, mit Ihnen zu sprechen. Und schauen Sie, Sie erinnern sich sicher, was sie dazu sagt.
Wir haben keine Demokratie. Na, wo ist denn das Demokratie, wenn hier alles plötzlich verboten wird? Wenn jemand eine andere Meinung als die der Staatsmedien vertritt? Ist er ein Nazi? Ist er ein Querdenker? Ist er ein das und das Leugner? Wir sind ja schon, ich brauche nur ein was gegen Herrn Scholz zu sagen, bin ich ein Nazi.
Warum kommen diese Leute zu diesem Eindruck? Es ist ja nicht die Einzige, die so denkt. Mhm. Also es ist ein ganz großer Teil der Deutschen, auch der nicht-extremistischen Deutschen, auch die nicht-AfD wählen oder geneigt sind, jetzt das Bündnis Sarah Wagenknecht zu wählen, die sagen, man kann sich hier nicht so frei äußern, wie wir das uns eigentlich vorstellen.
Ich habe ja die Frau auch noch gefragt, seit wann haben Sie denn das Gefühl? Und sie sagt, seit Corona. Also seit Verbote von oben, sind ja immer die da oben und ich hier unten, also ganz weit weg, ich kann nichts tun, ich habe keinen Einfluss, Verbote ausgesprochen haben und die Leute sich bevormundet und ohnmächtig fühlten. Es ist ja auch ganz oft auf diesen Demos, auf den Montagsspaziergängen, die es in ganz, ganz vielen mittelgroßen, kleinen Städten, auch im Osten, besonders im Osten, ja immer noch gibt. Tradition sind seit Jahren mittlerweile die Corona-Diktatur, die Meinungsdiktatur. Das ist mit Corona entstanden. Diese Bevormundung durch die Regierung, möglicherweise in der DDR, auch ein DDR-Erbe. Es wurde immer durchentschieden. Man hatte keinen Einfluss in einem diktatorisch geführten Land. Und der Krieg in der Ukraine, der Krieg Russlands gegen Ukraine.
Sind, ob sie das wollen, dass die Waffen geliefert werden.
Ja, und es gibt eine moralische Hoheit, die besagt, die guten Menschen wollen, dass die Ukraine auch unsere Sicherheit verteidigt und sich verteidigen darf. Wenn man möglicherweise gegen Waffenlieferungen ist, ich hatte auch eine Debatte in der Doku mit Erik Lesser, Biathlet, Wintersportler, dann gehört man sofort zu den Bösen, weil man das Leben der Ukraine aufs Spiel setzt oder so. Und man wird in die rechte Ecke gedrängt, weil man dagegen ist. Obwohl
was gegen Migranten sagt.
Das Zuwanderung ist auch ein ganz großes Thema. Ja. Man wird sofort sozusagen in eine Ecke gedrängt.
Haben Sie denn für diese Position, weil Sie selber in der DDR aufgewachsen sind, Ihre Eltern noch im Osten wohnen, haben Sie für diese Position, die Sie da gehört haben, auch ein gewisses Verständnis?
Nee, Verständnis nicht. Aber ich will verstehen, woher es kommt, weil ich glaube, sonst sieht es schwierig aus. Also ich
was würde denn helfen, Ihrer Meinung nach?
Naja, Elvis Costello hat mal gesungen, What's so funny about peace, love and understanding. Also ich glaube, es klingt so naiv, aber ich glaube, dieses Zuhören, also dieser Vermittlungsversuch erstmal, hilft schon, weil ich merke, die Leute wollen reden. Jetzt sagen alle, oh Gott, wenn du da als Tagesthemenfrau vom Staatsfunk, den öffentlich-rechtlichen Medien, so heißt er ja in vielen Ecken, da hinkommst, du wirst doch sofort vom Hof gejagt, dir wird Gewalt angedroht. Ja, also ich werde beschimpft, so, dann bleibe ich aber stehen und sage, ey, was ist denn dein Problem? Jetzt erzähl's mir doch. Und dann reden die Leute. Und dann sagt eine Frau, eine Näherin in einer Fabrik, auch in der Dokumentation, sagt dann zum Schluss, naja, mir haben sie in den 90er Jahren meinen Facharbeiterabschluss nicht anerkannt. Ich, mir als DDR-Bürgerin. Und damit war ich raus aus dem System.
Also
und
deswegen glaube ich euch nicht mehr. Das findet vor der Folie schlechter persönlicher Erfahrung auch statt.
Schlechter persönlicher Erfahrung. Also im Osten gibt es verstärkende Faktoren. Mir begegnet Polarisierung und Spaltung. Überall. Das ist kein ostdeutsches Phänomen. Und das ist ja auch vollkommen klar. Und jetzt wird ja auch nicht im Osten gewählt, sondern in einigen ostdeutschen Bundesländern. Also das muss man auch nochmal...
In dreien von fünf. Also
immerhin in dreien von fünf. Aber die Gesellschaft im Osten, das vergisst man oft, ist deutlich älter. Weil Leute wie ich mich vom Acker gemacht haben. Wir haben unsere Kinder woanders bekommen. Und eine ältere Gesellschaft tanzt nicht optimistisch und leichtfüßig durch die Gegend, sondern ist immer eher rückblickend und ist immer eher vielleicht ein bisschen skeptischer. Dann kommt noch hinzu, dass im Osten sicherlich die Skepsis gegenüber Regierungsinstitutionen, demokratischen Institutionen größer ist, weil es ist auch ein Erbe der DDR. Vereine, Initiativen, Parteien sehen wir ja gerade, also gerade auch an den Umfrageergebnissen, sind nicht so stark verankert. Es gibt viel mehr Wechselwähler, man ist schwankend, man schwimmt mehr hin und her. Und sicherlich diese Unsicherheitserfahrung aus den 90er Jahren, die spielt auch noch eine Rolle, obwohl man das häufig nicht mehr gelten lassen will, weil man sagt, mein Gott, es ist doch ewig her. Jetzt aus dem Westen häufig, seid doch endlich mal dankbar, findet euch doch endlich mal damit ab. Aber vielen gelingt das eben nicht.
Vielleicht auch das Gefühl, das, was wir geleistet haben, wird überhaupt nicht gesehen. Gibt es das auch?
Ja, dieser berühmte Begriff der Lebensleistung, die nicht anerkannt wird, immer noch nicht. Und bei vielen, bei manchen, aber es sind, glaube ich, genug, entsteht auch so ein bisschen so eine Haltung, ich wähle gegen den Westen. Und zum Westen gehören eben auch Parteien, die im Westen alle schon mal regiert haben. SPD, so, also alle, die sogenannten etablierten Parteien. Ich wähle dagegen. Das ist so ein bisschen Trotz und auch so ein bisschen Genugtuung damit drin. Es ist schwer zu greifen, weil es so viele unterschiedliche Ebenen sind. Aber ich glaube, es ergibt keinen Sinn, aus westdeutscher Sicht zu sagen, was ich jetzt häufiger höre, wir ziehen mal wieder eine Mauer hoch.
Aber machen wir uns das nicht ein bisschen einfach, dass wir das sozusagen so konzentrieren auf die ostdeutschen Länder? Also ich würde sagen,
genau,
es gibt ja riesige Unterschiede Osten. Zwischen MacPom, da sprechen sie den gleichen Dialekt wie hier.
Ja.
Und verkennen wir nicht auch, was beispielsweise in Niedersachsen, in Baden-Württemberg und Bayern,
wenn
sich anschauen, was
über 20%
die Bauerndemonstrationen Anfang dieses Jahres gewesen, das waren ja im
die Grunde genommen die gleiche alle, Haltung. Die würden Sie wirklich alle... In die rechtsradikale
Ecke schieben? Ich habe ja gar nicht das Wort Recht gar nicht in den Mund genommen.
Sind Sie auch nicht.
Werden wir auch nicht gemacht. Es geht da, ich glaube, wir machen uns das einfach, wenn wir einfach sagen, das ist ein Phänomen, das mag im Osten stärker sein, aber wir haben diese Phänomene auch und gerade Verlustängste, Abstiegsängste in Westdeutschland.
Ja, wobei und auch ein Unwohlsein über einen sehr engen Meinungskorridor, ne?
Ja, ich wundere mich ja auch, also da bin ich ja bei der gleichen Feststellung, dass die Menschen einem ins Gesicht sagen, eine Meinung, die mir nicht passt. Und dann sagen wir, das darf man ja nicht sagen. Er hat es aber gerade getan. Ja. Also dieses Paradoxon nicht aufzulösen.
Ich finde, wir würden es uns zu einfach machen, wenn wir generell glaubten, es ist alles nur ein Problem des Ostens. Ja. Aber ich habe jetzt Bezug genommen auf Ihr Buch da geht, und Ihren Film.
Ja.
Und da geht es halt vornehmlich über den Osten. Eine letzte Frage. Haben Sie eine Erklärung dafür, weil in 9 Tagen werden alle wieder darüber reden, warum so jemand wie Höcke, der wirklich sichtbar, hörbar, lesbar ein Rechtsextremist ist, der sich offenbar von vielen Dingen, die im Nationalsozialismus oder von einigen Dingen, die im Nationalsozialismus passiert sind, angezogen fühlt, warum der keine abschreckende Wirkung hat, sondern in den Umfragen bei 30% liegt und damit die stärkste Partei wäre in Thüringen?
Da greift das Narrativ, dass die Partei, in der Höcke ist, immer wieder gerne benutzt. Es sind Einzelfälle. Die meisten in der Partei sind nicht so. Die meisten in der Partei sind Demokraten. Mhm. Ja, also das ist die Logik in vielen Kommunen, die ich besucht habe, wo auch Populisten schon längst in den Strukturen drin sind, Ehrenämter übernommen haben, bei der Freiwilligen Feuerwehr sind, mitbestimmen. Ja, und die kümmern sich um die Kommune. Und die sagen, okay, also wenn die jetzt so schlimm sein sollen, warum stehen die dann auf dem Wahlzettel? Das ist die Logik. Es kann doch nicht so schlimm sein. Und so jemand wie Höcke ist ein Einzelfall. Und ich möchte noch einen Satz sagen, weil der Landrat, der zurückgetreten ist, weil er so viel Hass erfährt und weil er auch das Gefühl hat, weder die Politik, die Bundespolitik macht so richtig mit, noch die Bürger. Er sagt, und das wäre vielleicht auch ein Weg, den jeder mal so ein bisschen reflektieren kann, wenn wir uns fragen, schenken wir unsere Demokratie her? Wir sind immer alle besonders schnell wütend und empört über irgendwas, was nicht funktioniert und so. Er sagt, und ich finde, da ist was dran, viele überspringen einfach die Möglichkeiten der demokratischen Teilhabe und sind immer gleich wütend, anstatt sich zusammenzutun, eine Initiative zu gründen, vielleicht zu den Kommunalpolitikern, zu den Abgeordneten zu gehen. All diese Versuche unternehmen die meisten von uns, und das sind nicht nur die Ossis, sondern das sind wir, glaube ich, mittlerweile alle nicht mehr, sondern wir sind einfach nur empört und stehen mit dem Kaltgetränk am Gartenzaun und regen uns auf. Und das ist zu wenig.
Den schönen Satz in Ihrem Film, ja. Er sagt sinngemäß den schönen Satz, ich habe euch nicht versprochen, dass ich eure Probleme löse, sondern dass wir sie gemeinsam lösen.
Zusammen lösen.
Ja. Frau Römer, ich kann mir nur wünschen, zumal Sie gut schlafen und also immer wieder zu Kräften kommen, dass Sie weiter solche Reportagen machen. Ich glaube, Sie nützen dem Land. Vielen Dank.